Ball Hawks.
The ball's caught.
Game over.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers.
Ein saftiges Servus, Grüezi und Hallo zu einer weiteren Folge Ball Hawks. Mein Name ist Jonas, ich bin heute vom Moderationsteam alleine hier, hab mir aber einen Gast eingeladen, da kommen wir gleich zu. Ist wie gesagt eine Sonderfolge, die wir hier machen. Der Draft ist zwar vorbei und eigentlich haben wir uns ja schon in die Offseason verabschiedet, bis es so rund ums Training Camp wieder losgeht im Juli, August. Aber es gibt noch ein, zwei Themen, die wir gerne besprechen wollen. Und deshalb sind wir heute noch mal etwas kürzer hier. Und bevor ich auf unser Thema der Woche eingehe, gibt's noch mal ein, zwei Seahawks-News. Und da informieren wir euch jetzt noch mal drüber.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Genau, der NFL-Draft ist ja vorbei und eine Position, wo die Seahawks nicht so viel gemacht haben, ist auf Cornerback. Da haben sie ja noch mit Zay Alexander einen undrafted Free Agent oder undrafted Rookie Free Agent ins Rookie Minicamp geholt. Aber sonst war da nicht viel. Deshalb machen die Seahawks aber trotzdem hinter den Kulissen weiter. Und wir hatten es ja schon mal angedeutet, Cornerback Shaquille Griffin, der ja von den Seahawks vor einigen Jahren gedraftet wurde, war jetzt nochmal in Seattle, hat die letzte Saison ja bei den Vikings gespielt und das auch nicht schlecht. Da gibt es jetzt nochmal Gespräche, ob es dann zu einer Unterschrift von ihm als Free Agent kommt, der dann nochmal den Cornerback-Room ein bisschen verstärkt als Veteran. Da halten wir einfach ein Auge drauf und es scheint relativ wahrscheinlich, dass Shaq Griffin nochmal nach Seattle zurückkommt. In Sachen Rookies gibt's auch nochmal ganz, ganz frische News, weil es wurden die ersten Verträge unterschrieben. 8 von den 11 gedrafteten Spielern der Seahawks haben gestern oder bis gestern, wir nehmen heute am Dienstag auf, ihre Verträge unterschrieben. Unter anderem First-Round-Pick Gray Zabel, der jetzt einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben hat. Es gibt ja für die Seahawks mit den First-Round-Picks gibt's ja die Option auf ein 5. Jahr. Aber grundsätzlich ist es jetzt erstmal ein 4-Jahres-Vertrag mit 18,5 Millionen Dollar knapp garantiertes Geld, also nicht schlecht. Und die anderen Rookies, die auch unterschrieben haben, sind Riley Mills, Torrey Horton, was unseren heutigen Gast sehr freuen wird, Robbie Utes, Bryce Cabildu, Damian Martinez, Mason Richmond und Ricky White, der Dritte. Wer jetzt noch Jalen Mirow, Nick Emenwori und Elijah Arroyo vermisst, die haben ihre Verträge noch nicht unterschrieben. Allerdings ist das immer so eine Sache, da geht es dann im Hintergrund noch so ein bisschen um Geld, welcher Bonus wird wann ausgezahlt. Da müssen wir uns, glaube ich, keine Gedanken drüber machen, weil ich hatte nämlich nochmal nachgeguckt. Devin Witherspoon hat 2023 seinen Rookie-Vertrag erst während des Training Camps am 28. Juli unterschrieben. Und wir haben heute den 13. Mai, sprich, da ist noch ein bisschen Zeit, dass die anderen drei auch noch ihre Rookie-Verträge unterschreiben, wovon wir fest ausgehen. Und deshalb ist da keine Panik angesagt. Soweit unsere Seahawks-News. Und dann gehen wir jetzt einfach mal ins Thema der Woche.
Touchdown, Seahawks!
Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Genau, und da hatten wir ja auch einen Vertreter der German Seahawkers in Green Bay beim Draft. Das wird das Thema sein, denn unser Jonathan war oder ist International Fan of the Year und ist heute bei mir zu Gast. Moin, moin.
Moin, genau so ist es. Freut mich, da zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass wir nochmal drüber sprechen. Wir hatten auch abseits des Ganzen auch persönlich auch nochmal über WhatsApp geschrieben, während du da beim Draft warst, wo du uns ja auch wirklich und die Community wirklich super über Insta auch an deinen Erfahrungen hast teilhaben lassen. Und da haben wir alle gemerkt, wie sehr dich das gefreut hat, dass du da warst, dass du da unheimlich viele Sachen erlebt hast. Und da wollen wir heute einfach nochmal drüber sprechen, beziehungsweise auch dir die Chance nochmal geben, dass du den German Seahawkers und den Fans hier in Deutschland oder im Dachraum in Österreich und der Schweiz auch nochmal von deinen Erfahrungen erzählst. Ja, allererstes Thema, Hinflug und in diesen Zeiten, das hattest du auch irgendwie angedeutet, ist es ja so ein bisschen schwierig so, mit Immigration kommt man in die USA rein oder landet man direkt im Knast? Bei dir hat aber alles geklappt, oder?
Ja, bei mir hat tatsächlich alles geklappt. Also im Vorhinein haben auch ganz viele Kollegen dann gesagt, ey, pass mal auf bei der Immigration. Pass auf, was du auf deinem Handy hast, auch wenn das jetzt bei mir jetzt kein großes Thema war, aber trotzdem. Und alle haben da dann diese Spukgeschichten erzählt, von wegen, da wurden schon Deutsche in Abschiebehaft gesteckt und was weiß ich. Long story short, ich stand in Detroit an der Immigration mit meinem Seahawks-Jersey an. Der Immigration Officer war ganz interessiert, wo es hingeht, warum. Und das Ganze war ein Thema von einer Minute und dann ging es weiter. Also das war absolut problemlos.
Sehr cool. Und du sagtest gerade Detroit, da seid ihr von Frankfurt hingeflogen und dann ging es nach Green Bay, weil für alle, die sich in den USA nicht so richtig auskennen, Green Bay ist ja die einzige Kleinstadt in den USA, die ein NFL-Team hat. Sprich, da ging es dann so ein bisschen ins Hinterland von Wisconsin, oder?
Das ist noch lieb ausgedrückt. Also okay. Der Flughafen in Green Bay ist, glaube ich, kleiner als jeder deutsche Bahnhof. Also du hast den nur wegen der groß abgesperrten Landebahn eigentlich als Flughafen identifizieren können. Okay. Ansonsten war das wirklich, also alles war mini. Also Green Bay hat knapp über 100.000 Einwohner. Also das ist schon für deutsche Verhältnisse eine Kleinstadt. Mhm. Und vor allem halt für amerikanische Verhältnisse ist das halt alles ein bisschen downgesized. Und im Vergleich zum Flughafen in Detroit, der ja wirklich nach Atlanta einer der größeren Dreh- und Angelpunkte ist, das war dann schon nochmal ein großer Unterschied.
Ja, sehr cool. Aber ihr habt es gut hingeschafft. Und was man auf Insta auch so ein bisschen gesehen hat, war ein interessantes Hotel, ne?
Interessant ist ja sehr passend. Es war urig, es war voll mit ausgestopften Tieren, nicht nur in der Lobby, sondern in jedem Gang, an jeder Ecke hing irgendwo ein Geweih, ein Hirschkopf, stand ein ausgestopfter Bär rum. Okay. Das ist halt wohl da oben so, dass sie halt sehr auf Jagd aus sind. Mhm. Man muss aber auch sagen, dass jeder, dem wir in Green Bay erzählt haben, dass wir da in dieser Lodge sind, gleich davon geschwärmt hat, dass es das coolste Hotel in Green Bay wäre. Und dann möchte ich nicht die anderen Hotels sehen, aber es war auf jeden Fall trotzdem ein angenehmer Aufenthalt. Also ja. kann man nicht sagen.
Sehr gut, war eine Erfahrung und was ja in den USA auch immer vor Ort so ist, was man ihnen ja lassen muss, die Leute sind halt unheimlich freundlich, ne? Das habt ihr wahrscheinlich auch festgestellt. Genau. Ja, dann habt ihr eingecheckt, hattet einen Abend und dann ging es programmmäßig auf jeden Fall los. Das war, der Draft war donnerstags Ortszeit, wenn mich nicht alles täuscht. Und ihr seid Mittwoch angekommen, richtig? Oder Dienstag?
Genau, Donnerstag war der erste Draft Day. Am Mittwoch hatten wir schon Programm und wir sind am Dienstagnachmittag in Green Bay angekommen.
Okay, sprich, ihr konntet euch in eurem Interesse, in eurer Jagdhütte da einleben und hattet dann am Mittwoch direkt Programm. Was stand da auf dem Plan? Weil wir haben natürlich nochmal gesehen, ihr habt Roger Goodell getroffen und du hast da auch ein cooles Foto und ein Autogramm eingesammelt. Das war so ein Meet and Greet, ne?
Genau. Also am Mittwoch ging es eigentlich erstmal morgens mit einem typisch amerikanischen Breakfast los. Wir sind mit, glaube ich, allen deutschen International Fans, die zumindest zu dem Zeitpunkt da waren, sind wir frühstücken gegangen, einfach, dass man sie auch ein bisschen mal kennenlernt und einfach mal die Stories von den anderen Deutschen hört. Und gegen Nachmittag, Mittag ging es dann in unserem Hotel weiter mit diesem Meet and Greet. Da war dann die NFL bei uns in der Lodge und hat dann eben da das Meet and Greet mit Roger Goodell veranstaltet, was so eine Stunde, anderthalb Stunden ging und er sich da aber trotzdem Zeit genommen hat und wirklich viele Fragen beantwortet hat, versucht hat auch wirklich alles so gut wie möglich zu beantworten. Natürlich kann er keine Internas rausgeben, ne, zu fragen, wie wann wird welches International Spiel wo sein. Ging natürlich nicht, aber trotzdem hat er sich sehr, sehr nah gegeben, würde ich es mal nennen.
Okay, sehr cool. Sprich, du konntest auch eine Frage anbringen, oder?
Ich konnte auch eine Frage anbringen. Da habe ich natürlich erstmal für sein Engagement gerade auch im deutschen Raum gedankt, weil das muss man auch einfach mal so wertschätzen, dass ohne Roger Goodell die Expansion in Deutschland und im deutschsprachigen Raum nicht so stattgefunden hätte, wie es in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren stattgefunden hat.
Ja.
Und dann ging es natürlich auch drum, was so die weiteren Pläne sind mit der NFL in Deutschland, im internationalen Raum. Und natürlich auch die Frage, inwieweit noch das International Fan Projekt ausgeführt wird.
Mhm. Genau. Da hast du jetzt, du bist jetzt auch, hast jetzt erstmal für ein Jahr, hast du jetzt repräsentative Möglichkeiten beziehungsweise Aufgaben, sprich für alle, die sich jetzt fragen, was hat das denn jetzt mit dem International Fan of the Year auf sich? Das ist jetzt mit dem Draft nicht beendet, ne? Sprich, du bist auch noch auf weiteren Events anzutreffen, hattest du mir im Vorfeld schon erzählt.
Genau, also der Draft war quasi der Startschuss für mein International Fan of the Year Jahr. Was jetzt folgt, sind vor allem natürlich deutsche Events. Jetzt am 31.05. wird in Düsseldorf das Football Madness Event stattfinden, wo ich leider aufgrund von meiner Hochzeit nicht da sein kann. Das ist dann noch als Ausnahme so genehmigt. Aber
ich wollte gerade sagen, das ist ein guter Grund, das mal auszulassen.
Ja, hab dann noch kurz mit meiner Frau drüber gespaßt, ob wir das alles nochmal verschieben, aber das wurde dann leider nicht genehmigt.
Ich wollte gerade sagen, das wäre schwierig geworden.
Aber ansonsten wird gerade durch die Kooperation der Seahawks mit der Rhinefire werden da wahrscheinlich Kooperationen mit der ELF stattfinden und dann natürlich Ende des Jahres, wenn es dann zum International Game, zum Germany Game kommt, werde ich natürlich auch vor Ort sein.
Genau, in Berlin, das für alle, die es interessiert oder die es hören, wahrscheinlich in den kommenden Tagen. Heute werden die International Games of the Year verkündet, die Paarung, und dann an einen Tag weiter, also am Mittwoch amerikanischer Zeit, wird dann auch der Spielplan ausgebracht. Sprich, wenn ihr diesen Podcast hört, dann wisst ihr wahrscheinlich schon, wann die Seahawks wo spielen dieses Jahr. Wer dann dabei zu sehen sein wird, nämlich die Rookies, wir gehen jetzt einfach mal so in Sachen Draft Tag für Tag. Und da ist natürlich auch alles mit Primetime, der erste Draft-Tag mit rotem Teppich und so, ist natürlich der Haupttag. Wie habt ihr das so mitgekriegt, beziehungsweise was habt ihr denn so an dem Tag gemacht, bevor es dann wirklich der Draft losging?
Also Draft Day One war wirklich der stressigste Tag in Green Bay, weil eben vollgepackt mit Programm. Das ging damit los, dass wir morgens eine Führung durchs Draft Theater bekommen haben. Also man hat es ja auf den Videobildern gesehen, dass eben ein riesiges Areal für die stehenden Fans war. Und dann im überdachten Bühnenbereich war dann der Inner Circle, wo die International Fans plus speziell ausgewählte Fans von den jeweiligen Teams saßen. Da haben wir dann auch das erste Mal überhaupt einen Blick auf die Größe von dieser Bühne bekommen. Und dann ging es eben auf die Bühne behind the scenes. Also wir haben auch den Green Room gesehen, wo dann die Rookies am ersten Tag saßen. Wir haben den Gang gesehen, der ja ziemlich, ziemlich cool war, wo dann die Rookies aus dem Green Room rausgelaufen sind mit diesen Holzapplikationen der jeweiligen Teams an den Wänden. Also da hat sich die NFL wirklich nicht lumpen lassen. Das sah unglaublich aus. Und wenn man das selbst mal durchgelaufen ist und nicht gedraftet wurde, kann man sich nur vorstellen, wie das dann den Rookies ging, die dann da voll mit Adrenalin noch durch diesen ewig langen Gang. Also der war wirklich, was waren das? 25, 30 Meter bist du durch diesen Gang gelaufen, bis dann die Abbiegung zur Bühne kam. Also das war schon, ja. Und dann halt eben behind the scenes uns alles angeschaut. Und gegen Mittag gab es dann das erste, in Anführungszeichen, offizielle Event mit dem Red Carpet Walk, wo eben im Lambeau Field drin, das Draft Theater war ja nebendran auf dem Parking Lot, einfach aus Platzgründen, weil das Lambeau Field keine 200.000 Leute gepackt hätte.
Hm.
Ja, war im Lambeau Field, war dann Red Carpet aufgebaut, wo dann später auch die Rookies drüber gelaufen sind und wir dann die Ehre hatten, vor den anwesenden Green Bay Fans und International Fans auch unseren kleinen Red Carpet Moment zu haben. Das war einfach, ja, war einfach cool, da mal drüber zu laufen, auch mal im Lambeau Field auf dem Rasen sein zu dürfen. Das ist natürlich
hat man auch nicht alle Tage.
Nee, und man muss sagen, also Lambeau Field, man sieht ihm an, dass es ein altes Stadion ist, aber ich bin da dann doch immer noch ein bisschen Football-Romantiker und man merkt halt schon, was für eine Geschichte in dem Stadion ist. Und ja, war schon unfassbar, da unten mal stehen zu dürfen.
Sehr cool. Ja, hört sich mega an. Also ich werde gerade wieder neidisch. Und wie du sagst, mittags dann der Red Carpet Walk und abends ging's dann los, die erste Runde. Und da wart ihr im Publikum, nehme ich an erstmal, ne?
Genau, also wir wurden erstmal dann im Inner Circle abgesetzt, haben dann erstmal die anderen Seahawks-Fans, die da waren, kennengelernt. Also jedes Team hatte 15 Plätze für den Inner Circle, gefüllt mit dem International Fan plus Begleitperson, dem Fan of the Year aus der USA plus Begleitperson und andere, ich würde es mal, verdiente Anhänger des Teams, also vor allem Vorsitzende von den Fanclubs, Superfans, die man einfach immer kennt. Bestes Beispiel ist dafür der von den Eagles, der sich immer das Gesicht so bemalt und rumschreit, oder von den Giants. Also es sind einfach bekannte Fans, die dann da eben vom Team eingeladen werden, um dann da auch das Team vor Ort zu repräsentieren. Und die hat man dann alle kennengelernt und dann ging es eigentlich auch relativ schnell los, dass die Draft Runde 1 dann angekickt wurde.
Genau, und was dann da passiert ist, wissen wir natürlich alle. Die Seahawks haben nicht getradet, haben dann an Position 18 Gray Zabel gepickt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hast du den Pick gar nicht live vor der Bühne, sondern tatsächlich hinter der Bühne mitgekriegt, oder?
Ja, ich war tatsächlich einer der Ersten und auf jeden Fall der erste Deutsche, der wusste, wen die Seahawks picken. Da ich hinter die Bühne geholt wurde und ich hätte die Ehre gehabt, das Jersey von Gray Zabel dann auf die Bühne bringen zu dürfen, wo es dann der Commissioner ihm überreicht hätte. Dadurch, dass er nicht vor Ort war, ist es dann ins Wasser gefallen. Nichtsdestotrotz war ich dann eben hinter der Bühne in dem Raum, wo dann die Jerseys direkt bedruckt werden. Da hat auch die NFL vor einer Woche oder so oder vor zwei Wochen ein Video dazu gepostet. Das kann man sich auch mal anschauen, wie schnell die da sind und wie schnell die da sein müssen, um eben diese Jerseys rechtzeitig dann direkt vor Ort mit dem richtigen Namen bedrucken zu können. Und ich war dann hinter der Bühne und wir hatten ungefähr 3 Minuten Versatz. Also ich wusste 3 Minuten, bevor es dann im TV verkündet wurde, wusste ich schon, dass es Gray Zabel sein wird und wusste dann auch, okay, er ist nicht vor Ort und war dann schon so, ja gut, dann lasst mich mal bitte wieder raus, dass ich halt zu meinen Leuten gehen kann und halt trotzdem mit meinen Leuten feiern. Wurde mir dann untersagt. Man wurde auch vorher dann darauf hingewiesen, dass halt keinerlei Handys erlaubt sind, weil ich natürlich hätte wetten können. Na, ich hätte ja wetten können, rein theoretisch. Damit das nicht passiert oder halt dann trotzdem die Info schon vorher geleakt wird, habe ich dann tatsächlich unseren First-Round-Pick ich nenne es jetzt einmal despektiv, in einem Hinterstübchen vom Draft Theater live verfolgen dürfen vor einem Fernseher mit ganz viel wuselnden NFL-Stuff um mich rum und habe mich dann für mich selbst gefreut.
Ja, sehr gut. Das hört sich, also wie gesagt, echt krass, wenn du das so erzählst. Und Tag 1 war ja nur eine Runde und Tag 2 ist ja dann auch so, das freut mich dann immer so als Fan, weil da gibt's dann halt auch mehr Picks, ne? Runde 2, Runde 3. Da wart ihr nämlich auch wieder so in dem Inner Circle da, weil die Seahawks hatten ja 3 Picks dann am Ende des zweiten Tages. Einmal haben sie für Nick Emmanuel hochgetradet, dann haben sie mit dem Pick, den sie noch hatten, an 50 Tight End Elijah Arroyo getraftet. Und dann kam der Pick von Jalen Mirrow an 92, Quarterback von Alabama. Und das war im Fernsehen schon sehr cool, weil es wurde dann auch live übertragen mit Sean Alexander. Und dann so, nachdem der Pick verkündet wurde, habe ich doch tatsächlich jemanden im Publikum erkannt, oder?
das war dann der Moment, an dem ich meine Stimme endgültig für den Tag darauf zerstört habe. Man muss einfach sagen, also die Stimmung allgemein war extrem ausgelassen. Es ist einfach eine riesige Party. Was man vielleicht im Fernsehen auch gar nicht so mitkriegt, ist, dass zwischen den Pausen eigentlich permanent eine Live-Coverband da die Stimmung wirklich oben hält, nicht nur aufheizt, sondern auch wirklich durchgehend oben hält. Und ja, man ist eh schon auf 180, man freut sich eh schon die ganze Zeit. Und wenn dann halt noch das eigene Team dran ist, freut man sich sowieso über jeden Pick. Also außer es wäre Shadur geworden, dann wäre das vielleicht ein bisschen verhaltener gewesen. Schwieriges Thema. Aber ich habe mich extrem gefreut und ich finde den Milrow-Pick erstmal an sich gut. Also ich mag den Spieler, ich mag sein Potenzial, was man aus ihm rausbekommen könnte. Und vor allem an der Stelle, wo wir ihn noch bekommen haben. Also wenn man überlegt, in den Early Draft Reports ist er zum Teil als First Rounder gegangen. Und wenn man den dann an der Stelle noch ziehen kann, dann ist das absolut, absolut Bombe für die Seahawks. Und jetzt haben wir da auf jeden Fall hinter Darnold mal einen Rookie sitzen, der erstmal die NFL kennenlernen kann. Und wer weiß, also vielleicht ist er in 2-3 Jahren unser Starting Quarterback und führt uns in den nächsten Super Bowl.
Das wäre natürlich zu hoffen. Ich habe ihn jetzt auch am Wochenende in meinem Dynasty-Draft in Fantasy habe ich ihn auch gedraftet, auf jeden Fall. Das war auch so vor dem Draft eins meiner Ziele, weil du, wie du schon sagst, da ja die Aussicht, dass er in 1-2 Jahren dann vielleicht starten könnte, weil der Vertrag von Sam Darnold ja so ausgelegt ist, dass die Seahawks da relativ günstig rauskommen. Habe ich mir dann auch in dem Wissen, bin ich auch früh in der zweiten Runde, ich hatte mehrere Picks in der zweiten Runde, bin auch draufgegangen, weil Dynasty ist ja auch für die Zukunft, deshalb bin ich da mal gespannt. Den hättest du ja tatsächlich gesehen, ne? Weil der war ja, wenn die Seahawks ihn theoretisch in der ersten Runde gezogen hätten, der war ja vor Ort.
Genau. Aber so wie es gelaufen ist, ist es natürlich allein vom Draft-Kapital natürlich besser für uns.
Absolut.
Aber natürlich hätte man sich gefreut, wenn in der ersten Runde oder auch am zweiten Tag waren ja zum Teil auch noch Vereinzelspieler vor Ort, wenn man die dann direkt vor Ort noch beglückwünschen hätte können. Aber nichtsdestotrotz war es natürlich auch so ein super Moment.
Auf jeden Fall. Apropos super Moment, der kam dann an Tag 3.
Am dritten Tag,
wie die Amerikaner sagen würden. Genau, dann durftest du nämlich noch auf die Bühne natürlich. Aber bevor es soweit war, sind da wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen abgegangen, weil die Seahawks haben natürlich, das ist so an Tag 3, wird halt wild rumgetradet, sprich, du musstest wahrscheinlich ein bisschen warten und wusstest jetzt auch noch nicht so genau, okay, wann bin ich jetzt dran? Oder hattest du vorher schon irgendwie, haben sie dir schon gesagt, ja, du wärst jetzt Seahawks-Pick so und so, bist du auf jeden Fall? Oder wie ist das abgelaufen?
Nee, also so weit im Voraus kann man, wie du sagst, am dritten Tag gar nicht planen. Man hat es dann aber so gemerkt, also man hat am Anfang so ein Heads-up bekommen, ey, pass auf, wenn du dran bist, irgendwie auf die Bühne zu gehen, dann kommen wir so 3 bis 4 Picks vorher zu dir und holen dich Backstage. Mhm. Und da hat man schon gesehen, okay, so nach und nach wird der International Fan geholt, der nächste. Dann hat man gemerkt, okay, jetzt arbeiten es in Anführungszeichen mal alle International Fans ab. Und dann hat man gesehen, okay, Seahawks kommen, jetzt noch 6 Picks, jetzt noch 5 Picks. Und dann werde ich tatsächlich angetippt und es heißt, ja, bitte komm Backstage, die Seahawks sind in 4 Picks dran, los geht's. Dann ist halt natürlich Puls auf 180, Adrenalin im Körper und dann geht's hinter die Bühne und dann stehst du da vor, ich würde mal grob aufrunden, irgendwas zwischen 20 und 30 Monitoren, wo halt wirklich, also das sieht ungefähr so aus, wie wenn wir in unserer Fantasy-Football-Liga den Draft machen. Okay. Da mit Draft-Sheets, mit Excel-Tabellen, tatsächlich auch von der NFL, wo einfach ganz klar aufgelistet ist, welcher Spieler schon vom Board ist, welches Team wann dran ist, welche Trades durch sind, dass die da einfach auch ein bisschen Track haben, was passieren könnte. Und dann stehe ich hinter der Bühne, hab schon Puls von 1 Milliarde. Und dann heißt ja, jetzt sind es noch 2 Picks, okay, die Seahawks sind on the clock und dann wartest und heißt ja, hier sind die Karten, die werden dann händisch ausgefüllt und dann siehst du, wie plötzlich in dieser Excel-Tabelle plötzlich, ich glaube die Charts waren vorne dran, mit wem haben wir denn getradet? Oh, ich weiß gar nicht.
Da war ja noch der Howell-Trade mit den Vikings, dann gab es noch was mit den Browns oder so.
Ich glaube, es war mit den Browns und die Chargers waren vor uns, glaube ich, genau. Mhm. Und dann sehe ich, wie plötzlich nach den Chargers die Browns kommen und dann hieß so, ja, die Seahawks haben getradet. Bitte setz dich draußen wieder hin, wir holen dich dann, wenn es soweit ist. Fett. Und dann sitze da, völlig aufgejuckelt und wartest halt und dann weißt du, okay, jetzt sind es noch, ich glaube, dann waren es wieder 25, 30 Picks später.
Ja, das war relativ weit.
Genau, und dann sitzt du da wieder und denkst, oh Mann. Und dann weißt du ja auch nicht, was dann für den nächsten Pick auch geplant wäre, weil ja zum Teil dann auch international nach Deutschland geschalten wurde oder einfach auch andere Leute eingeladen wurden. Und ich war dann heilfroh, als ich dann wieder angetippt wurde vor dem nächsten Seahawks-Pick.
Sehr gut.
Und dann ging es eben wieder Backstage. Da habe ich dann, eigentlich war es ganz perfekt für mich, weil da war dann Kevin Booth, auch ein ehemaliger Spieler. Und mit dem habe ich dann auch quatschen können und habe dann auch noch ein Autogramm von dem kurz ergattert, so behind the scenes. Also ja, eigentlich surreal alles.
Mhm, auf jeden Fall.
Und dann hieß es, okay, Seahawks are on the clock und die Seahawks haben gepickt.
Aha, sehr gut.
Und dann war schon mal so, okay, jetzt wird's ernst. Jetzt muss ich zusammenreißen, Jonathan. Und dann hieß es, okay, es ist Torrey Horton. Dann war auch klar, okay, ich kann einen Namen aussprechen, das kriege ich hin. Und ja, ab da lief's eigentlich wie im Film ab.
Autopilot.
Ich habe mir natürlich vorher überlegt, was ich sagen will. Ja. Habe das auch mehr oder weniger auswendig gelernt, weil ich wusste, selbst wenn, also wenn es eine Rede auf Deutsch gewesen wäre, hätte ich schon Sorge gehabt, mich zu verhaspeln.
Ja, genau.
Aber auf Englisch ist einfach noch was anderes. Und kurz bevor ich rausgehe, sagen sie, ja, ey, wir sind voll im Verzug. Mach mal die halbe Zeit, sonst müssen wir dich von der Bühne holen.
Okay.
Und dann war das quasi mehr oder weniger gefreestyled auf der Bühne. Ich meine, ich habe kein Problem mit Englisch, habe mich trotzdem kurz verhaspelt, gerade egal.
Absolut.
Mit einer Stimme von einem 13-jährigen pubertierenden Jungen. Ich bin froh, dass ich überhaupt was rausbekommen habe. Ich habe an dem Tag mit so viel Bonbons und Sprays gearbeitet, dass überhaupt was rausging. Weil wenn man halt die 3 Tage vorher wirklich im Dauerstress ist und nur rumschreit und jubelt und Jalen Milroe sich die Seele aus dem Leib schreit, dann hat man halt so eine Stimme. Aber war ja auch egal. Also darum geht es ja auch, dass man da den Spaß hat.
Genau, auf jeden Fall. Also dein Auftritt, also ich fand ihn wirklich mega cool. Hast du deine Befürchtung vorweg, dass die Seahawks irgendwie einen Spieler draften, dessen Namen man nicht aussprechen kann? Aber ich hatte schon so JT Tuimolau hätte ich schon Probleme mit gehabt. Aber Torrey Horton ging dann ja noch und dann hast du ja, du hattest deine German Seahawkers Flagge mit auf der Bühne, auch mega cool, und dann hast du noch eine sehr wichtige Nachricht für dich persönlich mitgebracht und dann noch so einen kleinen Seitenhieb, der auch in USA so den meisten Jubel kassiert hatte, gerade bei den Green Bay Fans auf die Chicago Bears. Aber die Reaktionen in den USA waren wirklich super, aber was hier so aus Deutschland kam, das war doch war teilweise ziemlich grenzwertig, ne?
Ja, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, mir ist das Thema mentale Gesundheit, vor allem Men's Mental Health, sehr wichtig. Und es war von Anfang an klar, dass ich den Moment auf der Bühne einfach auch benutzen will, um da einfach Awareness für zu schaffen und einfach diese kleine Bühne, die ich habe, zu nutzen. Und durch meine Rede dann auf der Bühne habe ich eben den allen Menschen, halt vor allem eben den Männern da draußen, klar gemacht, dass wenn man Probleme hat, dass man sich nicht dafür schämen braucht, sondern sich Hilfe suchen soll und Hilfe suchen muss, weil sich alleine aus dem Loch rauszuziehen ist einfach schwerer als mit Hilfe. Und diese Message hatte ich und die habe ich auch rübergebracht. Dann muss man aber sagen, dass da 200.000 Menschen vor Ort waren, in einer Stadt, die 100.000 Einwohner hat. Und diese 200.000 Menschen waren mittel- bis stark alkoholisiert und haben dann einfach eine Riesenparty gemacht. Und dann war für mich klar, okay, ich möchte hier nicht auf einem Downer mit so einem ernsten Thema rausgehen, sondern ich möchte es einfach ein bisschen auflockern mit einer Art Comic Relief, weil meine Meinung ist, man kann und soll über alles Scherze machen, wenn man das Thema dahinter verstanden hat. Das ist meine Meinung, dazu stehe ich auch. Und dann habe ich meine Rede damit beendet, dass wenn man eben struggelt und wenn es einem gerade nicht so gut im Leben geht, dann soll man sich Hilfe suchen, vor allem die Bears-Fans. Kleiner Seitenhieb. Als Erklärung, Bears und Packers sind Hassfeinde, die können sich nicht.
Zudem Schalke, Dortmund.
Quasi KSC, Stuttgart, wie auch immer. Man muss einfach auch sagen, die Bears hatten halt in den letzten 40 Jahren oder noch nie eine gute Season. Die haben noch nie einen 4000-Yard-Passer. Da ist es auch okay zu sagen, ey, Bears-Fans, wenn es euch nicht gut geht. Ich habe da niemand persönlich beleidigt, ich habe da niemand eine mentale Behinderung oder sonst was attestiert, ich habe einfach einen Witz gemacht. Das Gegröle in Green Bay war groß, natürlich war es witzig, alle
das
haben
das hat man
gefeiert.
Im Fernsehen auf jeden Fall gehört, ja.
So, und dann komme ich von der Bühne runter und ich bekomme von wildfremden Amerikanern, das waren jetzt nicht mal Green Bay-Fans, bekomme ich die Hand gereicht und es wird sich bei mir bedankt, dass ich so ein Thema anspreche und dass ich auf sowas aufmerksam mache. Und so das einschlägigste Erlebnis war, dass ein Jaguars-Fan mit Tränen in den Augen zu mir kommt, weil sein bester Freund sich ein paar Wochen vorher das Leben genommen hat wegen Depression und unter Tränen mir das erzählt und sagt, dass er das so wichtig findet, dass da Männer sich nicht für schämen und dass darauf aufmerksam gemacht wird. Und allein für diesen Moment hat sich's gelohnt. Also das Feedback in den USA war durchweg positiv. 0,0 Hass, 0,0. Auch die Bears-Fans haben drüber gelacht, weil die wissen natürlich, dass sie gerade richtig paar schlechte Jahre, nennen wir es jetzt einfach mal 1985 hinter sich haben.
85 haben sie, glaube ich, den letzten Super Bowl gewonnen.
So. Und man kann ja nicht von der Hand weisen, dass die jetzt die letzten 20 Jahre nichts mehr geliefert haben. Und man kann auch nicht von der Hand weisen, dass Bears und Packers-Fans sich auch einfach nicht leiden können. Da hat aber niemand mich irgendwie beleidigt oder sonst irgendwas oder es mir krumm genommen, weil jeder auch verstanden hat, es war halt ein Witz. So. Alles gut. Und dann posten die German Seahawkers, beziehungsweise ich, die Seahawks Deutschland, NFL Deutschland und RTL Sport posten dann unabhängig voneinander eben Videos von meiner Rede und von meinen Interviews. Und dann kommen typisch deutsche Kommentare drunter. Also von so ein wichtiges Thema für so einen billigen Joke verkackt, er sollte sich schämen, mentale Gesundheit ist wichtig, doch was der da macht, geht gar nicht, bla bla bla. Also wirklich einfach Leute, die das Thema oder meinen Witz nicht verstanden haben. Und dann ging es halt irgendwann unter die Gürtellinie. Das ging dann so weit, dass ich private Nachrichten bekommen habe von wildfremden Menschen. Ich wünschte, du hättest Depression. Ich hoffe, du bringst dich um. Also wirklich Sachen, die dann einfach unter der Gürtellinie sind, die einfach nicht gehen. Und da ganz wichtig, auch an alle, die es jetzt hören, auch das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und hinter jedem Post, hinter jedem Video, was ihr online seht, steckt auch ein realer Mensch. Und es war wirklich so, dass ich kurzzeitig in den USA saß, eigentlich die beste Zeit meines Lebens haben sollte und dann so viel Negativität auf mich eingeprasselt ist, dass ich echt gerade überlegt habe, ob ich im falschen Film bin. Dann kommt irgendwann, dass man realisiert, okay, ey, das ist das Internet, du hast mit diesen Menschen nichts zu tun. Aber wenn man dann halt sieht, wie viel, in Anführungszeichen, laute Negativität auf einen einprasselt, die Likes und so sieht man in dem Moment nicht, sondern halt nur die negativen Kommentare, das ist dann einfach, das ist ein Unding, weil, also, meine Ehefrau hat das so schön gesagt, das hat Winnie Pooh schon als kleines Kind gesagt, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, dann soll man einfach gar nichts sagen. Und genau so ist es. Gerade bei einem Thema wie Man's Mental Health, wo man ja gar nicht weiß, was bei Personen, die darauf aufmerksam machen, dahinter steckt. Ich habe jetzt auch meinen persönlichen Bezug dazu, ob das jetzt in meinem privaten Umfeld ist oder sonst was, muss ich nicht aufdröseln, aber mir ist es wichtig. Und es hat seinen Grund, warum ich das auf so einer Bühne präsent mache und mir dann zu unterstellen, dass ich mich auf dem Rücken von anderen über Man's Mental Health lustig mache oder sonst was, das gehört sich nicht, sowas ziemt sich nicht. Und wenn man andere Menschen im Internet beleidigt oder Drohungen schickt, dann wird das auch von meiner Seite weiter verfolgt werden, sagen wir es mal so. Weil sowas macht man nicht und manche Menschen vergessen dann einfach, wo sie eigentlich im Leben stehen.
Ihre Kinderstube, genau. Also wie gesagt, wir stehen da absolut hinter dir. Das hatten wir dir ja auch geschrieben und ich hatte es auch nochmal kommentiert, auch auf einen Beitrag, weiß ich jetzt nicht, ob es NFL Deutschland war oder die Seahawks selbst, wo es dann auch interessante Kommentare darauf gab. Also wir stehen da absolut hinter dir und es ist eine Riesenschweinerei, was sich da einige Leute meinen, rausnehmen zu müssen. Und wie gesagt, von uns hast du die größte Rückendeckung. Also wir fanden das super, wie du uns da vertreten hast. Die Amerikaner fanden es super und es gab auch in Deutschland, das wollen wir ja gar nicht hinterm Berg halten, da gab es ja auch viele, die da positiv drauf geantwortet haben. Ne? Aber diese einigen wenigen, die sollten sich doch selbst wirklich mal hinterfragen, ob das wirklich der Platz und der Ort ist, da sowas abzusondern. Es wird gerade ein bisschen negativ und deshalb holen wir das Ganze nochmal so ein bisschen ins Positive. Eine Sache, die mir noch eingefallen ist, die man auch von wegen Social Media und im Fernsehen gesehen hat. Du hast schon wieder deine Hose ausgezogen, kann das sein?
Ja, also irgendwie frage ich mich echt, warum ich mir damals das Tattoo nicht einfach irgendwo auf den Rücken oder auf den Unterarm gemacht habe, wo man es einfach leichter zeigen könnte und nicht dann nicht jedes Mal in Buchse im Fernsehen stehen muss. Ja, also es war so geplant, dass eben ein Interview mit RTL mit Markus Kuhn stattfinden soll. Was in diesem Interview passiert, war nicht abgesprochen, sondern es war nur
gescriptet.
Nicht gescriptet, gar nicht. Es hieß nur, da kommt Markus Kuhn, der möchte einfach ein bisschen mit dir über das International Fan Projekt reden und wie so deine letzten Tage und Wochen waren. Und ja, dann wurde ich da mehr oder weniger auch überfallen, weil da eine halbe Stunde zu früh dran war und ich eigentlich gerade erst mich hingesetzt hatte. Und dann hieß es direkt, hi, ich bin Markus, Mikrofon in die Hand, Kamera rollt in 3, 2, 1 und los. Und dann stehst du da live im Fernsehen und okay. Aber ja, Markus hat es wie ein Profi gemacht und hat dann ja gesagt, komm, zeig dein Tattoo. Ich habe ihn dann darauf hingewiesen, naja, ist halt auf dem Oberschenkel, müsste ich halt meine Hose für ausziehen. Und er hat gemeint, ja, go for it. Und ich glaube, man sieht es auch in dem Video, ich zögere so eine Sekunde, weil ich in dieser Sekunde geht es so durch, okay, Arbeit, Familie, Frau, wollen die alle, dass ich jetzt hier gleich in Unterhose stehe? Fuck it. Once in a lifetime. Im Schwimmbad sieht man genauso viel oder wenig, gib ihm. Und ja, dann stand ich da halt in Anführungszeichen vor 200.000 Leuten in Unterhose. Aber ja, für den Joke, ganz ehrlich, war schon witzig. Markus hat's gefeiert. So wie ich es auch dann gesehen habe, kam das dann auch in Deutschland ganz, ganz cool an, gerade in RTL im Studio. Ja, das ist das Tattoo, weswegen ich diese Reise machen konnte. Es gehört zu mir und natürlich zeige ich das dann. Also gar kein Problem. Und da muss man dann auch sagen, im Nachgang zu dem Interview hat sich Markus Kuhn auch wirklich noch Zeit genommen. Mit dem hat man dann auch noch ein bisschen reden können. Unglaublich netter Mensch. Hat dann auch gleich gesagt, er hofft, er hat mich nicht damit überrumpelt und so. Gar nicht. Also wirklich, das war absolut in Ordnung.
Sehr cool. Ja, wie gesagt, also es ist ich kann gut verstehen, warum du erstmal ein paar Tage brauchtest, um das Ganze zu verarbeiten. Und dann gibt's ja noch so Zufälle, die Geschichte dann schreibt, die ja auch extrem faszinierend sind, weil dein Pick wird für immer Torrey Horton bleiben. Und für alle, die es nicht wissen, du hast ja die Unterschrift von Jermaine Curse auf den Oberschenkel tätowiert. Und der hat bei den Seahawks die Nummer 15 getragen. Und was tut Torrey Horton? Er trägt die Nummer 15 jetzt. Da ist quasi ein Trikot Pflicht, oder?
Ja, definitiv. Ich hatte ja das Glück, schon das neue Trikot in den Händen halten zu dürfen backstage, weil wir ja dieses Jahr unser 50-jähriges Jubiläum haben und das ja mit einem Patch geehrt wird. Und da werde ich mir auf jeden Fall dieses Jubiläums-Jersey ziehen und natürlich dann die 15 mit Torrey Horton drauf machen, weil es einfach eben jetzt ein Teil von meinem Leben ist, ein Teil von meiner Geschichte. Und ja, Torrey Horton natürlich dann auch noch ein extrem cooler Spieler ist. Also jeder, der das Tape von ihm kennt, weiß, was er für ein Wide Receiver ist und was der so abliefern könnte, wenn er die Chance in der NFL bekommt. Und deswegen auf jeden Fall.
Sehr cool. Eine Sache, beziehungsweise ganz viele Sachen. Du bist auch nicht mit leeren Händen nach Hause gekommen. Ne? Du hast dein International Fan of the Year Trikot, was wirklich ein Unikat ist, was du auch für immer behalten wirst. Hast du mir vorher schon erzählt. Du hast aber noch ganz viele andere Sachen mitgebracht. Unter anderem die Draft Card. Ne? Die wird wahrscheinlich auch eingerahmt bei dir zu Hause.
Ja, genau. Also die bleibt auf jeden Fall bei mir. Die wird eingerahmt. Auch wenn dann mein International Fan of the Year Jahr rum ist, wird auch das Jersey eingerahmt. Und da wird dann einfach alles so, was um den Draft rum so an, in Anführungszeichen, Papierkram angefallen ist. Von den Flugtickets über irgendwie die kleinen Artikel werden alle eingerahmt in einem großen Bilderrahmen und dann in meiner Man Cave verstaut. Aber ja, wie du sagst, ich bin auch sonst nicht mit leeren Händen gekommen. Ich hatte einen Koffer dabei. Man darf ja 23 Kilo bei der Airline anmelden. Ja. Ich bin mit 13 Kilo hingeflogen und mit 22,9 Kilo zurück.
Oh, hast du es im Hotel gewogen?
Ich habe es im Hotel gewogen, ja. Ich musste dann tatsächlich noch umdisponieren und noch Zeug bei meiner Frau verstauen, weil ich sonst drüber gewesen wäre, weil ich einfach extrem viel Goodies und Merch A von der NFL bekommen habe, B auch selbst Merch gekauft habe, um es einfach mit nach Deutschland zu bringen.
Genau, und bevor jetzt einige wieder sagen, hat er sich jetzt alles mit selbst nach Hause genommen, hat er natürlich nicht gemacht, weil den Merch oder Teile oder große Teile davon sind nicht nur für dich, ne? Das habe ich richtig verstanden.
Genau, also ich habe zwar einen echt großen Kopf, aber 6 Caps auf einmal tragen sieht dann auch nicht so cool aus. Nee, also ich habe ganz viel Merch dabei und es war im Vorhinein schon klar, das ist jetzt auch gerade noch mit dem Vorstand eben in der Abklärung, wie wir das genau durchziehen, aber ich möchte der Community was zurückgeben und ich möchte auch weiterhin was für Men's Mental Health tun. Das ist und bleibt mir ein wichtiges Thema. Ich habe das nicht nur als Joke auf der Bühne gemacht, sondern ich bleibe dabei, ich möchte das repräsentieren, was mich dazu bringt, dass ich in welchem Rahmen auch immer das gesamte Merch, was ich dabei habe, also das sind Wimpel, das sind Mützen, das sind Pins, ich habe, also wie gesagt, 10 Kilo Zeug dabei, das ist ein riesen Karton, der jetzt hier gerade rumsteht. Das Ganze möchte ich irgendwie, entweder im Rahmen von einer Verlosung, von einer Versteigerung, das müssen wir alles noch hinter den Kulissen noch ausklabustern, wie wir das am besten machen, möchte ich an die Community weitergeben. Und das gesammelte, gespendete Geld, was wir dadurch einnehmen, geht dann an eine Foundation für Mental Health. Da bin ich auch in den Kontakt mit den Seahawks in den USA. Ob die da eine Kooperation haben, ob die dann einen Partner haben, dass es eben nicht dann irgendwo im Sand verläuft, sondern dass es auch an den richtigen Stellen ankommt. Da werdet ihr auf jeden Fall in den nächsten Tagen und Wochen noch was hören, wenn wir uns dann klar darüber sind, wie wir das am besten machen, weil mir auch eigentlich wichtig ist, dass jeder auch eine Chance hat, sowas zu bekommen und nicht eben die finanziell Stärkeren eine höhere Chance haben und dann einfach sich die Sachen vor anderen wegkaufen.
Absolut, also wirklich eine super Idee. Auch da nochmal meinen allerhöchsten Respekt. Also da könnt ihr euch drauf freuen, wie Jonathan schon sagt. Wenn es da offizielle News gibt, was so Richtung Versteigerung oder Verlosung angeht, das werdet ihr natürlich auf unseren offiziellen Kanälen auf jeden Fall mitkriegen. Ja, Jonathan, ich bin, nachdem du das jetzt alles erzählt hast, bin ich noch neidischer als vorher. Also wirklich, das als Seahawks-Fan wirklich once in a lifetime, das zu erleben. Ja, bin ich super happy für dich, dass du uns das auch erzählt hast, dass du uns in Green Bay, aus Green Bay heraus hast teilnehmen lassen, das jetzt nochmal erzählt hast. Also wie gesagt, meinen allerhöchsten Respekt und das hast du dir auf jeden Fall verdient.
Dankeschön.
Genau. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir uns jetzt wirklich komplett in die Offseason verabschieden, weil es kann immer noch mal so ein, zwei Anlässe geben, ähnlich wie das jetzt bei Jonathan war, dass wir zwischendurch noch eine Sonderfolge haben. Es wird allerdings jetzt wieder ein bisschen ruhiger werden um uns, weil eben auch die News um die Seahawks relativ gering sind jetzt. Wir werden uns dann auf jeden Fall mit der Preseason wieder melden. Ihr hört zwischendurch auf jeden Fall von uns. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und verabschiedet sich Jonathan jetzt auch nochmal, verabschieden wir uns mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks, in diesem Sinne, bleibt freundlich und lieb zueinander.
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.